RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 19. November 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das, und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident weist dazu an, den Bankzugang für die Gemeinschaft zu steigern. Yusuf Kalla traf sich mit dem vietnamesischen Präsidenten. Indonesien wird bei der APEC-Bildungsgemeinschaft weiter mitwirken. BNPT und die Niederlande tauschen die Informationen über den Terrorismus aus. Dubai Port wird in Indonesien demnächst weiter investieren. Die indonesischen Philanthropen werden bei dem Siedlungsbau in Jakarta helfen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo führte am Freitag im Stadtpalas in Jakarta die nationale inklusive Finanzstrategie ein. Dabei sagte Präsident, dass der inklusive Finanzindex Indonesiens den Daten des Jahres 2014 nach 36% sei. Diese Daten zeigen, viele Indonesier erhalten noch keine Dienstleistungen der Banken, sagte Präsident weiter. Die indonesische Regierung setzt ein Ziel, dass der inklusive Finanzindex Indonesiens im Jahre 2019 75% erreichen wird. Präsident Joko Widodo weist deshalb seine Untergebenen an, einige Maßnahmen zur Steigerung der Ersparnisse der Gesellschaft zu treffen. Erstens weist Präsident dazu an, die Regierung wird jetzt durch die Banken alle sozialen Hilfen für alle Regionen Indonesiens verteilen. Zweitens ruft Präsident seine Untergebenen auf, das Interesse von den Landwirten, den Fischern, den Arbeitern und den mikroständischen Unternehmen anzulocken, um die Bankprodukte zu besitzen. Außerdem hat Präsident den Minister für Kataster und räumliche Entwicklung Sofian Jalil angewiesen, die Landbetitelung zu intensivieren. Die Gemeinschaft kann damit ihr Landzertifikat benutzen, um den Kredit von einer Bank zu bekommen. Präsident Joko Widodo betonte, es sei sehr wichtig, die inklusive Finanz zu steigern, um die Armut und die soziale Kluft zu beseitigen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla führte am Freitag in Lima, Peru, inmitten der APEC-Gipfelkonferenz ein Treffen mit dem vietnamesischen Präsident Tran Dai Quang durch. Bei dem Treffen erörterten sie die Steigerung der Handels- und Investitionszusammenarbeit. Bei dem Treffen wurde Vizepräsident Yusuf Kalla von Vizeaußenminister A.M. Fahir, dem Industrieminister Erlangga Hartarto, dem Handelsminister Enggar Tiarso Lukito und dem Mitglied des Vizepräsidentschaft-Experten-Teams Sofian Wanandi begleitet. Inzwischen wurde der vietnamesische Präsident von dem Sekretär der Hanoi-Komitee-Partei Hoang Trung Hai begleitet. Indonesien wird weiter dabei aktiv mitwirken, um die APEC-Bildungsgemeinschaft zu errichten. Dies teilte der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir am Samstag in Lima, Peru, nach dem APEC-Ministertreffen mit. Bei der Gelegenheit betonte Indonesien, wie wichtig die Umsetzung von der APEC-Bildungsstrategie ist. Durch die Stärkung der Fähigkeit und der persönlichen Eigenschaft, die Arbeitslosenzahl vor allem in der Jugendkreise zu vermindern. Außerdem muss man die Fähigkeit und der persönlichen Eigenschaft dem Industriebedarf anpassen. Bei dem Ministertreffen teilte Vizeaußenminister A.M. Fahir die strategischen Maßnahmen der indonesischen Regierung im Bildungsbereich, wie die Verbesserung des Lehrplans, die Verbesserung der Qualität der Berufsschulen und die Einführung des Programms 1-Millionen-Unternehmen-Bewegung auch mit. Diese Bewegung dient dazu, im Jahre 2019 die Zahl der nationalen Unternehmen 2% zu steigern. Der Leiter der Indonesischen Behörde für die Terrorismusbekämpfung BNPT, Generalkommissar Suhardi Alius, empfing am Freitag in Jakarta den niederländischen Botschafter Rob Swartbol. Bei dem Treffen machten sie den Informationsaustausch über den Terrorismus. Botschafter Rob Swartbol würdige die Bemühungen Indonesiens zur Bekämpfung des Terrorismus, sagte Suhardi Alius vor der Presse. Ihm zufolge haben die Niederlande auch die Terrorismusfragen. Es gäbe mehr als 200 niederländische Bürger, die ausländischen Terroristenkämpfer in Syrien werden, sagte er weiter. Denn danach sind die Zahl der Terroristen in den Niederlanden nur klein. Die Niederlande möchte deshalb von Indonesien lernen, um den Terrorismus zu verhindern. Dem Botschafter Swartbol zufolge kommen die niederländischen Bürger, die von der extremen Gruppen beeinflusst werden, nicht nur aus den Immigrantenkreisen, aber auch aus der einheimischen Gruppe. Der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, brachte am Freitag nach dem Treffen mit Präsidenten Joko Widodo im Stadtpalast in Jakarta vor der Presse zum Ausdruck, dass Dubai Port die Investitionen in Indonesien und zwar in Ostjava und Südsumatra demnächst weitermachen werde. Minister Luhut sagte weiter, die Fortsetzung der Investitionen von Dubai Port sei eines der vier Themen, die er und Präsident erörterten. Die drei anderen Themen sind die Schnelleisenbahn, der Gaspreis und der Bau des Hafens Patimbang in Westjava. Die Vertreter von Dubai Port haben am Freitagnachmittag in Jakarta mit Minister Luhut sich getroffen, den Investitionsplan bzw. den Bau des Hafens und des Terminals zu verwirklichen. Die indonesischen Philanthropen, die mit dem Verband der asiatischen Philanthropen sich zusammenschließen, helfen bei dem Bau der einfachen Mietetagenwohnungen in Jakarta. Es ist ein Teil des Programms zur Entwicklung der Gemeinschaft. Der Leiter des Vertretungsbüros des Verbandes der asiatischen Philanthropen in Indonesien, Victor Hartono, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass der Verband der Provinzregierung Jakartas dabei helfe, den gemeinschaftsbasierten Siedlungsbau durchzuführen. Der Verband der asiatischen Philanthropen von Indonesien hoffe, die philanthropischen Aktivitäten können in Zukunft mit den sozialen Programmen der Zentral- und der Provinzregierungen kollaboriert werden, sagte Hartono weiter. Der Verband der asiatischen Philanthropen wurde im Jahre 2015 in Singapur gegründet. Dieser Verband ist ein Mittel für die Philanthropen, um die Gedanken auszutauschen, zusammenzuarbeiten und zugunsten der Verbesserung des regionalen Lebens miteinander zu koordinieren. Seit der Gründung hat dieser Verband 9 Kollaborationsprojekte wie die Führungsschulen in einigen ASEAN-Ländern, das Entradikalisierungsprogramm in den Philippinen und die Gemeinschaftsbildung in Jakarta eingeführt. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie weiter Bericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 77%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun Sonderbericht mit dem Titel Indonesien und China werden die unprofessionellen Tourismusunternehmen auf die schwarze Liste setzen. Der indonesische Finanzminister Arief Yahya und der Leiter der chinesischen Verwaltung für Tourismus CNTA, Lin Jinzhao, führten vom 11. bis 13. November 2016 in Shanghai bei dem internationalen Reisemarkt Chinas ein Treffen durch. Bei dem Treffen erörterten sie die Tourismusfragen beider Länder. Das indonesische Tourismusministerium und die chinesische Tourismusverwaltung stimmten darin überein, die unprofessionellen Tourismusunternehmen auf die schwarze Liste zu setzen. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya sagte, dass der Tourismus ein Geschäft sei, das auf die Bedingungen sich gründe. Die Erhaltung des Tourismusgeschäfts hängt deshalb von der Verpflichtung und der Professionalität ab. Minister Arief Yahya erklärte weiter, die Regierung muss die Reisebüros, die Verpflichtung mit den Kunden verletzen, auf die schwarze Liste setzen, dass sie die Zukunft der Tourismusgeschäft stören können. Andererseits hat CTNA einige Regeln angewendet, um die Sanktionen über die Reisebüros, die den Touristen in China die unprofessionellen Bedingungen gegeben haben, zu verhängen. Indonesien liegt jetzt in dem höchsten Rang der Liste der ausländischen Touristenzahl. Indonesien hat Singapur, Malaysia, Australien, Japan und Korea beseitigt. Die indonesische Regierung setzte ein Ziel, im Jahre 2019 20 Millionen ausländischen Touristen anzulocken. 50% dieser Zahl werden aus China kommen, sagte Minister Arief Yahya weiter. Ihm zufolge sei der direkte Flug sehr wichtig, um die Tourismusindustrie zu unterstützen. Der direkte Flug von China nach Indonesien ist zurzeit nur 37%. Es ist weniger als der direkte Flug von Singapur nach Indonesien oder von Malaysia und von Thailand nach Indonesien, der über 80% liegt. Minister Arief Yahya lud die chinesischen Investoren ein, in Indonesien im Tourismusbereich das Kapital anzulegen. Der Leiter der chinesischen Tourismusverwaltung CNTA, Lin Jinzhao, erklärte, dass die Zahl der indonesischen Touristen in China 16% steige und die Zahl der chinesischen Touristen in Indonesien 20% steige. Mehr als 1 Million chinesische Touristen haben im Jahre 2016 Indonesien besucht. Dies bedeutet, dass die beiden Länder die Tourismuszusammenarbeit gut durchgeführt haben, sagte Lin weiter. Die chinesische Regierung ist davon überzeugt, dass die Zukunft in dem Tourismussektor liegt, da der Tourismus größtes Potenzial hat, um die Devisen zu steigern, neue Arbeitsplätze zu versorgen und die Wirtschaft zu entwickeln. Soweit Sonderbericht. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen über die historischen Ereignisse, die am 19. November passierten, wie folgt. 1879. Chiles Truppen besiegen im Salpeter Krieg in der Schlacht von Dolores die Vereinte Peruanisch-Bolivianische Armee. Dolores ist ein historischer Ort in Nordchile, in der Atacama-Wüste bei Tarapacá. Im Salpeter Creek kam es hier zu einer wichtigen Schlacht. Am 19. November 1879 trafen hier rund 6000 chilenische Soldaten auf die Truppen Perus und Boliviens unter General Juan Buendía. Den peruanisch-bolivianischen Truppen unterstanden 9000 Mann. Die Chilenen kamen aus Richtung Pisagua, wo die Truppen am Strand angelandet waren. Oberst Emilio Sotomayor Baeza besetzte die Hügel um San Francisco in der Pampa von Pozo Dolores. Die Schlacht begann am Nachmittag desselben Tages. Buendía verließ mit seinen Truppen schließlich das Schlachtfeld. Die Chilenen verloren 62 Mann und hatten 187 Verwundete. Nach dem Rückzug der Bolivianer mussten sich die Peruaner nach Tarapacá zurückziehen. Der Sieg der Chilenen führte ebenfalls zum Rückzug der peruanisch-bolivianischen Truppen aus der Stadt Iquique, ohne dass die Chilenen die Stadt angreifen mussten. Heute ist die Gegend, die in etwa 1100 Meter Seehöhe liegt, so gut wie unbewohnt. Die Goldfin Pictures wurde am 19. November 1916 vom Produzenten Samuel Goldfish und seinen Partnern Edgar und Archibald Selvin, zwei Broadway-Produzenten, gegründet. Ebenfalls an der Gründung beteiligt waren die Autoren Margaret Mayo und Arthur Hopkins. Der Name Goldfin entstand als Amalgamierung der Namen Goldfish und Selvin. Goldfish mochte den Namen so sehr, dass er selbst den Namen Samuel Goldwyn annahm. Das erste Studio mieteten die Produzenten von den Solax Studios, die ihre Einrichtung in Fort Lee, New Jersey hatten. Bald jedoch zogen die Goldwyn Pictures innerhalb von Fort Lee in die 1915 erbauten größeren Universal Studios an der Main Street um. 1920 erwarb das Unternehmen die ehemaligen Triangle Studios in Culver City und mietete in New York City zwei mehrere Studios an. Der Betrieb in Fort Lee wurde damit praktisch eingestellt. Die Volksrepublik China startet mit Shenzhou 1 ihren ersten noch unbemannten Raumflug vom Raketenstartplatz Jiuquan aus. Shenzhou 1 startete am 19. November 1999 und war der erste unbemannte Flug eines chinesischen Raumschiffs des Typs Shenzhou. Die Kapsel war nicht mit einem Lebenserhaltungs- oder einem Notfallsystem ausgestattet. Nachdem Shenzhou 1 die Erde 14 Mal umrundet hatte, wurde um 18.49 Uhr UTC das Kommando für ein Bremsmanöver vom Beobachtungs- und Kontrollschiff Yuan Wang 3, das vor der Küste Namibias stationiert war, gegeben. Nach dem erfolgreichen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre landete die Rückkehrkapsel von Shenzhou 1 ungefähr 415 Kilometer östlich der Startrampe und 110 Kilometer nordwestlich von Wuhan, Innere Mongolei. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt mit dem heutigen Thema Dänemark hilft Zentraljava bei der Müllaufbereitung. Die dänische Regierung hilft der Müllaufbereitung in 5 Bezirken in Zentraljava, und zwar Semarang, Tegal, Cilacap, Klaten und Jepara. Dieses Müllaufbereitungsprogramm sei auch einschließlich der Industrieabfälle Aufbereitung zu der neuen Energie. Dies sagte der technische Berater des Umweltunterstützungsprogramms der Phase 3 der dänischen Regierung, Ian Roland, als es die letzte Abfallentsorgung Jatibarang kürzlich in Semarang besichtigte. Dort wohnten auch der dänische Jungminister für Außenvernunft, Lone Dekker-Wisbok, und der dänische Botschafter für Indonesien, Timor-Leste, Papua-Neuguinea und ASEAN, Kasper Klinge, bei. Die Hilfe wird in Form von der Finanzierung der Pilotprojekte im Bereich der Energie und Umwelt in Höhe von 191 Milliarden Rupiah oder ca. 15 Millionen US-Dollar zu Zentraljava gegeben. Alle Hilfeprojekte werden in 2018 fertig erzielt. Nach dem Besuch von diesem Jungminister erklärte der Gouverneur Zentraljava, Ganjar Pranowo, zu den Medien, alle Spenden werden von der Stadtregierung erhalten, die Provinzregierung erleichtere nur. 5 strategische Projekte werden in 5 Städten in Zentraljava gebaut. Semarang erhält die Projekthilfe der Sammlung und Verbrennung Gas Methana von der letzten Abfallentsorgung Jatibarang für das Kraftwerk von 1,3 Megawatt mit der Spende 49,3 Milliarden Rupiah oder ca. 4 Millionen US-Dollar. Die Netze der Elektrikabfälle wird zu den Netzen vom staatlichen Elektrikunternehmen. Cilacap erhält ca. 5 Millionen US-Dollar für die Müllaufbereitung in der letzten Abfallentsorgung Tritich Lor als der Brennstoff. Tegal erhält ca. 2 Millionen US-Dollar für Verschiebungsprojekte von 25.000 Tonnen des Kiefmulls, das Ergebnis der Metallschmelze aus dem Dorf Pasarian im Kleinbezirk Adiwerna. Inzwischen erhält Klaten ca. 800.000 US-Dollar für die Aufbereitung der flüssigen und festen Abfälle von der Industrie Pati Ongo oder Sagu Palme im Dorf Daleman und Pucang Miliran im Kleinbezirk Tulung. In Jepara gibt Dänemark ca. 1,5 Millionen US-Dollar für das Projekt des Solaren Kraftwerk mit dem System Off-Grid in der Inselgruppe Karimunjawa. Der dänische Botschafter Kasper Klinge meinte, durch dieses Programm wolle Dänemark die Wissenschaft über die Abfallaufbereitung teilen, die als die Vorzüglichkeit dieses skandinavischen Landes behauptet wird. Das war im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunder Indonesiens. Nun laden wir Sie dazu ein, das typische Getränk Tua Manis aus Lombok, Westnusa Tenggara auszuprobieren. Der Beitrag wird von Sri Unun überset und Handarum vorgelesen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Livestreaming hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, TUAC ist einer der nationalen Division Getränke aus Indonesien. Dieses Getränk enthält Alkohol und normalerweise wird das Getränk durch einen Fermentierungsprozess hergestellt. Die Stoffe wie Palmsaft, Reis oder Obst, die Zucker enthalten, werden fermentiert. Der Alkoholgehalt von TUAC verliert je nach Herstellungsgebiet. TUAC auf Bali, bekannt als Brem Bali, erhält einen hohen Alkoholgehalt. Wenn Sie die Insel Lombok in der Provinz West Nusa Tenggara besuchen, können Sie eine andere TUAC-Art, die Sie vom allgemeinen TUAC in Indonesien unterscheidet, finden. Der Grund dafür ist, dass TUAC in Lombok nicht braus und sicher konsumiert werden kann. Das traditionelle typische TUAC-Getränk ist bekannt unter dem Namen TUAC Manis oder Sus TUAC. Das Getränk hat eine weiße Farbe und ist frisch. Das Getränk gehört zu einem Pflichtgetränk Lomboks. Die Lombok-Gesellschaft trinkt das TUAC Manis im Fastenmonat als Getränk für das Fastenbrechen und auch im Alltagsleben, da das Getränk frisch sowie süß schmeckt und genießt es gerne im kalten Zustand. Liebe Zuhörer, das typische Getränk aus Lombok TUAC Manis hat als Grundlage das Obst Belulu. Es ist sehr einfach im Dorf Selong innerhalb des Distrikts Selong im Bezirk Ost-Lombok anzutreffen. Der Herstellungsprozess von TUAC Manis wird mit der Anzapfung der Obsttengel Beluluks begonnen. Der Bearbeitungsprozess wird ohne Zuckerzusatz zugeführt. Der süße Geschmack entsteht im Naturzustand. Die Gesellschaft in Lombok glaubt, dass das TUAC Wasser viel Nutzen für den Körper bringt. Das Getränk ist dazu geeignet, die Zuckerkrankheit und Nierensteinschmerzen zu heilen, sowie vorhandenes Gift im Körper zu neutralisieren. Darüber hinaus ist TUAC Manis gesund für das Herz und die Lunge. Wegen des großen Nutzens für die Gesundheit ist die Nachfrage täglich an diesem Getränk sehr hoch. Die Gesellschaft sucht oft nach dem Getränk, um Durst zu lösen und einige Krankheiten zu heilen. Liebe Hörer und Hörerinnen, das Getränk von TUAC Manis ist oft in der Pilasundungstraße in Pilasundung im Distrikt Masbakik im Bezirk Ost-Lombok anzutreffen. Darüber hinaus wird das Getränk im Gebiet von Pancor im Distrikt Selong Ost-Lombok verkauft. Die Verkäufer bieten normalerweise TUAC Manis am Rand der Straße in einer Trinkwasserflasche von 600 ml zum Preis von 5.000 Rupiah an. Sie verkaufen es im kalten Zustand, sodass man es im frischen Zustand zu sich nehmen kann und das Getränk während eines Tages haltbar ist. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war Wunderes Indonesiens.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. nun informieren wir Sie über den Erfolg Indonesien bei der Internationalen Geographie Olympiade in Russland. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Livestream sowie per Handy über RRI World Service auf Android hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, den indonesischen Schüler und Schülerinnen ist es gelungen, eine Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen bei der 12. Internationalen Geographie-Olympiade 2015 zu erringen. Dieses Event fand vom 8. bis 17. August in Tver Oblast und Moskau, Russland statt. Veranstalter waren die Internationale Geographie Union, IGU, und die IGU Olympiade Task Force unter dem russischen Bildungs- und Forschungsministerium in Zusammenarbeit mit der Geographischen Gemeinschaft Russlands, der Tver State Universität und der Lomonosov Moskau State Universität. Etwa 41 Länder nahmen an dieser Olympiade teil. Der indonesische Teilnehmer Andito Jeremia Adiatama von der Staatlichen Oberschule SMA 8 Jakarta errang dabei die Goldmedaille. Asri Hadianti Giastuti von der SMA 1 Bogor und Melinda Gularso von der privaten Oberschule SMA K 7 Penabur kamen mit zwei Bronzemedaillen zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige Geografie-Experten wie Dr. Samsul Bahri vom Technologieinstitut Bandung ITB und Professor Dr. Junun Sartohadi von der Gajah Mada Universität in Yogyakarta bereiteten die indonesischen Schülerinnen und Schüler auf den internationalen Wettbewerb in Russland vor. Diese Geografie-Olympiade bestand aus drei Teilen, dem schriftlichen Test, dem Multimedien-Test und die Feldbeobachtung. Diese Testreihen konzentrierten sich auf die Kartografie und geografische Analyse. Der Test umfasste auch die Präsentation eines Plakats in Teamarbeit, den Kulturaustausch und die Chance für die Teilnehmer, sich gegenseitig kennenzulernen und die Stadt des Gastgebers zu erkunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Geografie-Experte vom Technologieinstitut Bandung ITB, Dr. Samsul Bahri, sagte dazu, Indonesien konnte die Medaillen bei der Internationalen Geografie-Olympiade in Russland erringen, da Schule und Forschungsinstitute als auch die indonesische Botschaft in Moskau ihre Unterstützung gaben. Geplant sei nun, dass Indonesien der Gastgeber der Internationalen Geographie-Olympiade 2017 werden solle. Der Event solle vom indonesischen Bildungs- und Kulturministerium mit der Unterstützung der Behörden und Universitäten ausgerichtet werden. Diese Olympiade wird seit 2012 jedes Jahr veranstaltet. Zuvor waren es alle zwei Jahre. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Musikfreunde, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen der Stimme Indonesiens aus Jakarta. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen eine Musikgruppe namens Cassandra vor. Diese Gruppe besteht aus Anna als Sängerin, Choki as bassist und Inos als Gitarist. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun tetap menjadi milikmu auf Deutsch Ich gehöre dir. Gute Unterhaltung. Das war tetap menjadi milikmu auf Deutsch Ich gehöre dir von Cassandra. Diese Gruppe wurde im Jahre 2009 in Jakarta gegründet. Die Lieder von Cassandra haben die Themen über Liebe. Nachdem diese Gruppe mit der ersten Single einen großen Erfolg erreicht hat, hat diese Gruppe die andere Single aufgenommen. Diese Gruppe hieß früher Aklo und sang bei der Kaffeeaufführungen in Indonesien. Danach hieß im Jahre 2010 Cassandra. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das von dem Lied Kekasih Kedua auf der Die Zweite Geliebte. Viel Spaß beim Zuhören.
genap janji. Bila cinta tak pasti untuk kuwarnai hari, jalani kisah. Walau ku tahu kau telah bersamanya, ku tetap tegar melawan salah, jalani cerita yang bukan untukku. Kau kan selalu kupuja, dan kan selalu kupuja. Ku tetap bahagia walau sebagai kekasih kedua.
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations, bevor wir uns von Inner Obsidian hören, Sie ein Lied von Cassandra mit dem Titel Cinta Terbaik, auf Deutsch die beste Liebe. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cinta aku tak mampu
Stimme Indonesiens, Healthy Würde am Leben.
Walaupun aku Janganlah kau ragu,
kau ada di hatiku.
Aku ini milikmu.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Tapi saya kurang hati, saya tak.
bukan matamu, senyummu, detak jantungmu doang to let you go.
Stimme Indonesiens, Healthy Würde am Leben.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.